Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
In den letzten Tagen und Wochen habe ich mit Menschen gesprochen, deren Leben im Moment eher mit Chaos zu überschreiben ist oder mit Niederlage oder mit Aussichtslosigkeit oder mit Tod. All diese Dinge kommen in unserem Leben vor und es ist gar nicht so einfach, damit umzugehen, also zumindest nicht für mich, also für euch wahrscheinlich auch nicht. Es ist wirklich nicht einfach, wenn Dinge scheinbar nicht geschehen, für die man betet. Und es ist nicht einfach, wenn man in Situationen gerät, wo es wirklich, wirklich auf die Spitze kommt und man das Gefühl hat, wenn es jetzt noch ein bisschen weitergeht, geht alles kaputt. Ich weiß nicht, kann sich da jemand hineindenken, was ich meine? Das ist bestimmt schon den einen oder anderen passiert. Und gerade weil es so ist, glaube ich, gibt es nichts Besseres als Glaube. Es gibt nichts Besseres als der Glaube an Jesus Christus. Es gibt nichts Besseres als der Glaube an den lebendigen Gott. Und deswegen möchte ich über Glauben sprechen. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht aus der Apostelgeschichte. Da geht es darum, der Paulus und der Barnabas damals waren in Lystra, das würde wahrscheinlich irgendwo in der Türkei heute sein. Und dort gab es, sie haben gepredigt und sie sprachen über das Wort Gottes, haben erzählt, was sie wussten von Jesus. Und dann kommt diese Szene und ein Mann in Lystra saß da, kraftlos an den Füßen, lahm von seiner Mutterleibe an, der niemals umhergegangen war. Dieser hörte Paulus reden, als der ihn fest anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme, stelle dich gerade hin auf deine Füße, und er spring auf und ging umher. Ich habe mir diese Szene immer wieder vorgestellt. Ich habe immer wieder gedacht, versteht ihr, er ist ja in einer fremden Stadt und in einer fremden Stadt predigen des Evangeliums. Es gibt nicht viele Gläubige, gar keine eigentlich. Es gibt ein paar Juden, die eine Hoffnung auf den kommenden Messias haben. Paulus ging ja auch immer zuerst zu denen und sprach mit denen. Er ging immer zuerst in die Synagoge, hat immer erst den Juden gepredigt, weil er wusste, dass ihnen ja die Hoffnung auf den Messias als erstes anvertraut war. Und jetzt kommt er in diese griechische Stadt und ich stelle mir das vor, der predigt halt auf einem größeren Platz, der predigt da wahrscheinlich auf den Marktplatz oder auf die griechischen Städte hatten ja zum Teil solche Plätze, auf denen man gewohnt war, Reden zu hören, weil die Griechen hatten das gerne, dass jemand kommt und was Neues erzählt. Und da ist Paulus und erzählt, was er so erzählt. Und dann plötzlich guckt er diesen Mann an und dann heißt es, und er sieht, dass der Glauben hat. Dann möchte ich so wie das mal kurz einfrieren und sagen, was hat Paulus gesehen? Was sah der da? Wie sieht es aus, wenn jemand Glauben hat? Wie sieht man das? Und kann das sein, dass es vielleicht so strahlende Augenpaar, ich habe mir die jetzt von Heidi Baker mal geborgt, ich nehme an, da kommt Glauben raus. Kann das sein, dass es solche Augen sind, durch die Glauben nach außen tritt, dass man da hineinguckt und man kann sehen, boah, Glauben. Ich denke, irgend sowas muss das gewesen sein. Als Paulus ihn anschaut, sieht er Glauben. Und weil er das sieht, spricht er über ihn eine Aufforderung aus, die völlig unmöglich ist. Ich habe gerade eben gesagt, ich gehe davon aus, dass einige von uns vielleicht sogar im Moment in unmöglichen Situationen sind. Situationen, sei es finanziell, sei es gesundheitlich, seien es Dinge, die in deinem Leben einfach katastrophal laufen. Sowas meine ich. Ich meine, was kann schlimmer sein? Schauen wir uns doch mal seine Konditionen an. Die Fakten des gelähmten Mannes. Also ganz sicher, no future. Keine Zukunft für Menschen wie ihn. Das eine ist, er war lahm von Mutterleibe an. Also er weiß gar nicht, wie das ist, wenn man läuft. War immer angewiesen auf andere. Zweitens, es gab keine Chance auf Heilung. Es gab niemanden, der ihm helfen konnte. Ich meine, so ähnlich fühlen sich Menschen, die die Diagnose Krebs kriegen im Endstadion, wo man ihnen sagt, machen Sie sich ein schönes Leben. Wir von unserer Seite aus können Ihnen nicht mehr helfen. Keine Aussicht auf Heilung. Dann, der Gelähmte war ganz sicher finanziell abhängig. Das Problem ist, jemand, der sich nicht bewegen kann, jemand, der nicht arbeiten kann für sein eigenes, natürlich ist er abhängig, der ist abhängig von der Großzügigkeit der anderen, der sitzt ja da und bettelt und hofft, dass ihm jemand was gibt. Wir kennen die Geschichte, wir können das nicht ganz ausreizen, weil wir nicht wissen, wie sein Umfeld wirklich war, aber was ich wirklich glaube ist, dass er in einer sehr miesen Situation war. Und dann die Einsamkeit. Wer heiratet jemanden, der verkrüppelt ist und im Dreck sitzt und keine Zukunft hat und keine Perspektive aufzeigen kann? Es mag ein paar barmherzige Herzen geben, die das machen, aber ganz ehrlich, unter uns ist es nicht die Regel. Vermutlich war der Mann ziemlich einsam. Und letzter Punkt, er galt in dem damaligen Umfeld, galten Menschen, die so von Mutterleibe an krank waren, die galten als verflucht. Die galten als Sünder. Die galten als, irgendwoher musste das ja kommen. Also entweder waren seine Eltern ganz furchtbar, haben was ganz Furchtbares gemacht und deswegen ist er so geworden, oder irgendwie war er auf jeden Fall schuldig. Also ein Mensch, der so eine Biografie, der so eine Beschreibung hat, der hat keine Chance. Der ist am Ende, da kommt nichts mehr. Und man kann ja jede Menge Hoffnung haben. Die Menschen sagen ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich sage, die Hoffnung stirbt nie, weil das Gott gesagt hat. Aber trotzdem ist er hoffnungslos. Und dieser Mann, genau dieser Mann, hört jetzt eine Botschaft. Und dann fragt sich die zweite Frage ist, was hat denn Paulus eigentlich gesagt? Warum? Was für eine Botschaft hört der, damit der gläubig werden kann? Was ist da passiert? Was hat Paulus Interessantes gesagt, dass dem Bettler seine Augen anfingen zu leuchten? Und ich glaube, umgekehrt, wie wir seine Situation von oben nach unten betrachtet haben, können wir sie jetzt von unten nach oben betrachten. Das erste ist, Jesus starb für seine Schuld. Paulus hat ganz sicher verkündet und hat gesagt, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, er kam auf diese Welt und ist für die Schuld aller Menschen gestorben. Also du lahmer Mensch, du bist nicht länger schuldig, sondern Jesus ist hier gekommen und du kannst Vergebung haben, egal ob deine Eltern, deine Großeltern oder sonst jemand was gemacht hat. Du bist frei. Jesus kam, damit du nicht mehr schuldig bist. Und in Johannes 3, Vers 16 steht, dass der Vater im Himmel, und das hatten wir heute auch schon, dass der Vater im Himmel die Menschen so lieb hat, dass er seinen eigenen Sohn für ihre Schuld gab. Auf damit alle, die an ihn gläubig werden, gerettet sind. Also ungefähr das stelle ich mir auf jeden Fall vor in der Verkündigung von Paulus. Das Zweite, er hat ihm erklärt, dass Jesus zu ihnen gesagt hat, dass Jesus niemanden allein lässt, also dass er auch nicht einsam sein muss. Und es steht in Matthäus 28, da sagt Jesus, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Erde. Ich verlasse euch nicht. Also völlig egal, wie deine Situation im Moment aussieht. Völlig egal, wie du dich fühlst. Jesus sagt dir, ich verlasse dich nicht. Wisst ihr, ich denke, wenn du wirklich durch dramatische Krisen gegangen bist, hast du vielleicht die Feststellung gemacht, Meine Mutter hat mir das mal beigebracht, die hat gesagt, in der Not gehen 1000 Mann auf ein Boot. Kennt ihr den Spruch? In der Not gehen 1000 Mann auf ein Boot. Soll sagen, wenn es dir richtig dreckig geht, reduziert dich die natürliche Anzahl deiner Freunde. Und zwar dramatisch. Und da ist das Gegenprogramm. Dieses Gegenprogramm, dass Jesus da ist und sagt, ich bin bei dir, ich werde nicht von dir weggehen. Sondern ich bin bei dir und wenn du krank bist, bin ich bei dir und wenn du kein Geld hast, bin ich bei dir und wenn du gerade nicht weißt, wie es weitergeht, ich bin bei dir. Ich bin erreichbar für dich, ich gehöre nicht zu den Leuten, die dir den Rücken kehren, wenn es dir schlecht geht. Und das ist, so viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben diese Erfahrung gemacht, dass es Realität ist. Jesus verlässt dich nie. Nie. Und nie meint nie. Das Dritte, was ich glaube, gegen die Abhängigkeit, die er lebt, sagt Jesus, also deswegen finde ich, Jesus wird uns Menschen zum Bruder, ne? Das macht klar die Kette. Jesus sagt, seht euch an die Lilie auf dem Feld. Wie gut kleidet mein Vater im Himmel diese Blume. Ihr seid doch viel mehr wert als diese Lilie. Was sorgt ihr euch um euer Geld? Und der Punkt ist, Jesus will uns klar machen, dass er Versorger in unserem Leben sein möchte. Er versorgt dich. Meine Mutter hat mir erzählt, wie ich klein war, hat sie mir erzählt, nach dem Krieg, Situation war nicht besonders prickelnd, könnt ihr nachvollziehen, und dann waren meine drei Geschwister schon da, mich gab es noch nicht, ich schwamm noch in der Ursuppe. Und mein Vater verunglückte schwer und lag für ein halbes Jahr im Krankenhaus. Und über Nacht verloren meine Eltern alles, was sie hatten. Bis dahin hatte er einen großen Betrieb mit 16 Angestellten. Und die war über Nacht gepfändet und von der Bank der Geld abgeriegelt, weil der Chef weg war. Die Aufträge, die Leute forderten ihr Geld zurück. Und meine Mutter stand mit drei Kindern ohne alles da. Keine Versicherung, kein gar nichts, kein Geld. Und der Mann lag im Krankenhaus. Und dann hat sie mir erzählt, Reinhard, hat sie gesagt, es verging kein Tag, an dem nicht jemand, sogar ganz fremde Leute an meiner Tür geklopft haben und jeden Tag haben sie mir Essen gebracht. Es verging kein Tag, an dem Gott nicht nach mir geschaut hat. Gott ist ein Versorger. Gott weiß, wie er dich durch die schwere Zeit bringt. Mögen kein Mensch dran denken, Gott dringt dran. Jesus ist der Versorger und er sagt sogar noch mehr. Und über das reden wir gleich. Er sagt sogar, dass Gott dich besser versorgen will als die Lilie auf dem Feld. Dich schöner kleiden will. Dir mehr geben möchte. Und wir sprechen gleich über den Schlüssel. Und dann kommt diese Szene, aussichtslose Szene. Vater ist verzweifelt, sein Kind hat schwer, wir würden heute sagen, schwer Epilepsie. Ständig fällt es ins Feuer, ständig fällt es ins Wasser. Und der Vater hat schon bei den Jüngern versucht, die Jünger hatten es nicht so gut hingekriegt. Und dann meinte der Mann zu Jesus, wenn du was kannst, dann mach doch bitte was, ich bin verzweifelt. Und dann sagt Jesus, alles ist dem möglich, der da glaubt. Warum sagst du, falls ich was kann? Und er hilft ihm sofort. Und wir müssen verstehen, Jesus ist derjenige, der wirklich alle Krankheiten heilen kann und heilen will. Jesus ist derjenige, der in der Lage ist, wo keine Krankheit Widerstand leisten kann. Keine einzige. Und wahrscheinlich hat Paulus genau solche Dinge gepredigt. Und dann sitzt einer da und dessen Augen, der genau, also die Beschreibung passt ja rasant auf ihn, alles seine Defizite hört er da. Und hört, dass Jesus die Antwort auf seine Defizite ist. Er hört, dass Jesus die Antwort auf all seine Not ist. Und er beginnt zu vertrauen. Und letztes, von Mutterleibe an krank. Und Jesus sagt, ich will, dass ihr von Neuem geboren werdet. Ich gebe euch eine Neugeburt. Wenn du von Mutterleibe an krank bist, dann kannst du erwarten, dass Gott dich von Neuem gebärt. Dass Gott dir ein neues Leben schenkt. Dass Gott dir ein Leben schenkt, das mit dem Alten nichts mehr zu tun hat. Gott macht dein Leben neu. Er schenkt dir ein ganz neues Leben. Und das ist, können wir gar nicht, wir können das gar nicht tief genug verstehen, was es bedeutet, dass Jesus uns ein neues Leben schenken will, vollständig neu. Und er wird uns wie eine Mutter, die uns von Neuem gebärt, in ein neues Leben mit neuen Verhaltensweisen, wo wir lernen, wie man sich himmlisch verhält und nicht mehr irdisch. Ich glaube, irgend sowas muss Paulus gepredigt haben. Irgend sowas, dass das Reich Gottes gekommen ist. Und er muss es so gepredigt haben. Ich stelle mir immer vor, die Predigt vom Reich Gottes, wenn wir das so lesen, ist das ja erstmal eine Floskel. Meisten Leute verstehen ja gar nicht, was Reich Gottes soll. Reich Gottes, kurz übersetzt, heißt nichts anderes als ein Bereich, in dem Gottes Wille tatsächlich geschieht. Das ist die kürzeste Verständnisweise dazu. Und Jesus ging umher schon zu seinen Lebzeiten und hat gesagt, Leute, ab jetzt bricht diese Zeit an, wo Gottes Wille der einzige Wille ist, der noch dominant ist. Der einzige Wille, der durchgesetzt wird. Ab jetzt könnt ihr sicher sein, dass Gottes Wille in Erfüllung kommt. Und damit zogen auch die Jünger umher und die haben nicht gesagt, vielleicht. Die haben gesagt, ab jetzt fängt alles neu an. Ab jetzt ist der Himmel erreichbar geworden. Ab jetzt kannst du in der Vollmacht dessen leben, was Gott zu geben hat. Ab jetzt. Und genau das verkündigt Paulus. Und Paulus sagt, ab jetzt, ihr Leute in Lystra, ab jetzt ist Gott erreichbar für euch. Ab jetzt wird dieses Spiel anders gespielt. Ab jetzt werden die Werke Satans zerstört werden. Ab jetzt. Und dieser Mann schaut ihn an und Paulus kann in seinen Augen dieses Blitzen sehen. Dieses, ich glaub dir. Und dann spricht er es aus. Und das ist die sensationelle Geschichte, die im ganzen Ort, die führt ja da zum Aufstand. Die ganzen Leute drehen durch. Jeder kannte den Bettler. Und auf einmal springt er rum und auf einmal hüpft er auf seinen Beinen, völlig hergestellt. Und niemand kann erklären, wie das passiert ist. Glauben wir? Ich finde, Glauben ist eine ganz persönliche Sache. Und viele Leute haben immer, ich höre so viele, Entschuldigung, wenn ich so sagen darf, wir wissen immer ganz genau, wer eigentlich machen muss, dass wir glauben. Und das müssen wir heute mal beerdigen. Weil der Einzige, der für seinen Glauben zuständig ist, das bist du selber. Deine Umstände nicht. Die bösen Leute um dich herum auch nicht. Glauben ist was ganz Persönliches. Und wenn Jesus jetzt in meine Augen gucken würde, was würde er sehen? Wenn Jesus in deine Augen guckt, was würde er sehen? Würden ihm zwei blitzende, gläubige Augen anschauen oder wäre da mehr so dieser Nebel in allen Kanälen, dieses Forky, dieses Spinnengewebe über den Augen des Zweifels, der Ängste oder dass uns die irdische Realität größer ist als das, was uns jetzt gesagt wurde? Was sieht Jesus, wenn er in dein Auge hineinschaut? Was sieht dann Jesus? Und das kannst nur du beantworten. Also ich bin nicht so begabt, dass ich das jetzt bei allen sehe. Scannen oder so. Mein Name ist leider nicht Paulus. Und dann kannst du ja auch zu dem Punkt kommen, dass du sagst, ich würde ja gerne glauben. Aber. Und dann fällt dir irgendein Aber ein. Und ich kenne eine Menge Aber. Also ich kenne zum Beispiel, Gott, ich würde dir glauben gerne, aber ich bin so zerstreut. Oder Gott, ich würde dir gerne glauben, aber die Realität ist so stark und meine Furcht ist so groß. Und ich finde, ihr würdet mich völlig falsch verstehen, wenn ich sage, du solltest das übergehen. Ja, dann ist das jetzt so. Da gab es einen Mann, der hieß Jairus und der kam und wollte, dass Jesus seine Tochter heilt. Und schaut mal, die Geschichte ist interessant, denn er hatte wirklich Glauben für Heilung. Deswegen hat er Jesus geholt. Und jetzt kommt zwischendrin ein Bote und sagt, seine Tochter ist gestorben. Und dann merkst du, das Maß des Glaubens reichte bis hierhin. Heilung? Ja. Totenauferweckung? Nein. Das kann man ganz genau sehen. Und dann sagt er das und sagt, Gott, ich glaube, Jesus, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Und Jesus sagt, okay, Wenn du Glauben hast, wenn du Glauben investierst jetzt, wirst du den Himmel sehen, wirst du ein großes Wunder sehen, wirst du sehen, wie deine Tochter gesozot wird. Das steht da im Griechen. Auf der anderen Seite, unser persönlicher Glaube kann so fest sein, dass wir sagen, dass Gott, Jesus zu uns sagt, dein Glaube hat dich geheilt, dein Glaube hat dich aus deiner finanziellen Notlage rausgeholt, dein Glaube hat die Situation überwunden. Das kann sein, dass dein Glaube schon so groß ist, aber dann gibt es unter Umständen den Punkt, wo er eben noch nicht so groß ist. Und da verurteilt uns Gott nicht. Der wichtige Punkt ist es, ehrlich zu werden. Und der wichtige Punkt ist, sich dann einladen zu lassen zu mehr Glauben. Der Glaube reicht vielleicht gerade so hoch und es ist schon toll, dass der da ist. Aber wir brauchen halt vielleicht gerade so. Du brauchst immer so viel Glauben, wie groß deine Not ist. Also du brauchst angemessen deiner Not brauchst du Glauben. Und ein bisschen mehr, damit es überschwappt. Gottes Hilfe ist absolut erfahrbar. Ich komme gerade von England, ich war letztes Wochenende bei Ken und Florence. Der Ken ist am Montag beerdigt worden mit 91 Jahren. Ich hoffe, ihr wusstet schon, wenn nicht, weißt du es jetzt. Es tut mir leid, dass es zu spät rüberkommt. Wir wissen immer nicht so genau, wem wir es sagen sollen. Auf jeden Fall war das ein Fest der Freude und es war ein Fest der Ehre. Und die Leute, die dabei waren, die haben unglaublich viel Gutes erzählen können von Ken und Florence, ihren Dienst. Unter anderem hat eine Frau mit mir gesprochen und mich hat es sehr berührt, was sie gesagt hat. Die hat mir erzählt, also ich habe nicht gefragt, mich hat es auch gewundert, dass sie so ehrlich und so offen war. Sie fing an zu reden und sagte, Reinhard, vor über 20 Jahren, 25, 30 Jahren, habe ich Ken und Florence getroffen. Ich habe mich damals für Jesus entschieden und du weißt du, mein Leben war völlig kaputt. Ich habe 4 Kinder gehabt von 2 Männern, die hatten mich alle betrogen. Meine Mutter hatte mich furchtbar missbraucht, furchtbar über viele Jahre missbraucht, furchtbar geschlagen, 3-mal ertränkt, im Wasser fast. Und brutalste Geschichten muss sie erlebt haben mit ihrer Mutter. Und ihre Mutter war eine Hexe, okkult drauf. Und das ist so die Mischung, aus der normalerweise jahrzehntelange Seelsorge ist. Ja. Und dann erzählt sie davon, wie Jesus in ihr Leben kam. Und dann sagt er, weißt du, und dann kam Jesus. Und als Jesus kam, hat er mich mitgenommen auf eine Reise. Ich habe eine Vision gehabt. Und dann hat er gesagt, komm, spiel mit mir. Und dann hat sie gesagt, ich habe erst gezögert, aber dann habe ich mit Jesus gespielt in dieser Vision. Und in diesem Spiel hat sie all diese Dinge gemacht, die ihre Mutter mit ihr schrecklich gemacht hat, hat sie mit Jesus gemacht. Und das war alles nur gut. Und sie hat erlebt, wie Jesus anstelle dessen ihr Gutes tut. Und das Letzte war, dass er gesagt hat, komm, geh mit schwimmen. Und sie hatte panische Angst vor Wasser, nachdem ihre Mutter sie ja 3-mal ersaufen wollte als kleines Kind. Und sie hat gesagt, komm, geh mit mir schwimmen. Und sie nach Zögern willigt ein und schwimmt mit ihm. Und stellt plötzlich unter Wasser fest, dass sie atmen kann. Auf jeden Fall, nachdem sie aus dieser Vision aufgewacht ist wieder, das muss so ein Tagtraum gewesen sein, ich kann es nicht genau sagen, müsste ich sie nochmal genauer fragen, war sie vollständig geheilt. Sie war vollständig hergestellt. Ihre Seele war von Gott berührt und in Ordnung gebracht worden. Deine Not kann noch so tief sein, deine Katastrophe im Leben noch so dramatisch sein. Jesus kommt und nimmt dich mit in sein Land und er heilt dich. Und wir sehen diese Beispiele in der Bibel, der Hauptmann von Kapernaum. Das war ein cooler Typ, was der hatte Glauben zum Abbeißen. Ja? Also ich meine, Hammer. Er glaubt einfach dem Wort Jesu, dass der sagt, dein Knecht ist gesund und er geht nach Hause und der Knecht ist gesund. Und das klingt so einfach, irgendwie berücksichtigt das gar nicht, wie schwer die Krankheit seines Knechtes war, denn so ein Hauptmann geht nicht wegen Schnupfen oder Grippe mal den Messias holen, ja, oder den Rabbi, sondern das muss schon deftig gewesen sein. Und er heilt ihn einfach mit einem Wort. Und das dritte ist die Frau, die Jesus berührte. Und für mich ist an dieser Geschichte die Frau, die so 12 Jahre lang gelitten hat unter ihren Umständen, die zu allen Ärzten gegangen ist, nichts hat geholfen, sie war ausgeschieden aus der Gesellschaft. Und dann geht sie hin und sagt, wenn ich das Gewand Jesu berühre, werde ich gesund sein. Und sie berührt einfach das Gewand Jesu Christi und ist geheilt. Was ich damit sagen möchte ist, ich kann dir nicht sagen, wie lang deine Heilung braucht. Ich kann nicht sagen, ob du Therapie brauchst. All diese Dinge haben ihren berechtigten Stellenwert. Hört mich nicht für die eine oder andere Sache reden. Das Einzige, was ich wirklich weiß, ist, dass ohne dass du deinen Glauben investierst, wirst du keine Durchbrüche bekommen. Völlig egal, ob das über einen Arzt läuft, über eine Therapie läuft oder ob das sofort übernatürlich einfach weggeht. Das funktioniert nur mit Glauben. Und mit Glauben, da haben wir immer unsere Nöte. Weil wir verstehen es nicht. Verstehen, nein. Und ich kann dir sagen, warum Verstehen auch nicht der Zugang für diese Dinge ist. Wir haben im Deutschen, das funktioniert nicht so gut in anderen Sprachen, aber wir haben im Deutschen das Wort begreifen, ja, für verstehen. Ich begreife. Und da steckt ja das Wort greifen drin. Ja. Ich fasse etwas an und ich fange an zu verstehen. Ich begreife. Und begreifen hat immer etwas damit zu tun, dass du es fest in deiner Hand hältst. Verstehen ist der Wunsch, die Dinge sich dir unterzuordnen. Verstehen ist der Wunsch, die Dinge anzufassen und zu dir zu ziehen. Und für manche Dinge ist das genau richtig. Für den Glauben funktioniert das nicht. Du kannst die Dinge nicht festnehmen in deiner Hand und an dich ranziehen und dann gehören sie dir, dann kontrollierst du sie. Keineswegs. Da entzieht sich Gott. Gott entzieht sich deinen Begreifen. Und zwar ganz bewusst, weil in all diesen wundervollen Dingen, in diesen Veränderungen, da braucht es Gott und nicht deinen Verstand und nicht dein Wissen und nicht deine Kontrolle. Da braucht es Gott alleine, da braucht es sein Handeln. Und deswegen ist Vertrauen der bessere Weg, sich diesen Dingen zu nähern. Das Vertrauen, das man in eine Person hat, nämlich in die Person Jesu Christi. Ich vertraue dir, Jesus Christus, ist der Schlüssel für deine Krise. Und ich kenne das gut. Meine Frau ist das 6. Mal in 7 Jahren operiert worden. Und jedes Mal war die Diagnose Krebs. Das letzte Mal vor ein paar Wochen jetzt gerade, vor 2, 3 Wochen. Jedes Mal kommen die Ärzte und sagen, wir sehen da etwas in der Blase oder das andere Mal, das eine Mal war es ja im Hals, der Verdacht auf Lymphom. Und jedes Mal bist du neu herausgefordert. Wie gehe ich jetzt damit um? Jedes Mal musst du dich einstellen. Und dann hängt es sehr davon ab, wie du drauf bist. Wenn du oberflächlich bist, klappt das vielleicht. Aber wenn du so ein Kopfkino besitzt wie ich, dann ist das jedes Mal schwierig. Jedes Mal habe ich das Gefühl, okay, jetzt muss ich mich drauf einstellen, soll ich Abschied nehmen? Dann gehen mir die Fragen durch den Kopf. Ja, wie kann ich jemand anderem nochmal von Heilung erzählen? Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, aber es ist wirklich jedes Mal Achterbahn. Und das sage ich nicht, weil ich ein armer Kerl bin, sondern weil die Zustände so sind und weil ich dir sagen möchte, dass ich verstehe, dass man ganz schön besorgt sein kann. Und ich verstehe das, dass man Angst haben kann. Und ich verstehe das sehr gut, dass man schwach werden kann und dass man sich fragt, Gott, wo bist du jetzt? Es ist ganz normal, Angst zu haben. Es ist ganz normal, Dinge nicht zu verstehen. Und niemand, schon gar nicht Gott, macht dir einen Vorwurf für deinen Zustand im Moment. Aber er spricht eine unglaubliche Einladung zu dir aus. Wisst ihr, ich habe gehört, Laura durfte eine gute Freundin diese Woche zu Jesus führen. War doch so. Ist das nicht großartig? Und der Andreas durfte für jemanden beten, der seit wie lange im Koma war? 2 Monate. Okay. Kommt, kein Mensch versteht dich, komm hoch, erzähl.
Ein Moment, ich mach gerade auf, weil...
Ganz ruhig, wir haben Zeit. Weil die haben nichts anderes vor im Moment.
Das war ein Bekannter von der Tina, der hatte uns gebeten im März, war das vergangenes Jahr oder vorletztes Jahr, für seine Tochter mitzubeten. Und dann habe ich jetzt diese Mail bekommen. Hallo Andreas, zu deinem Wunsch. Meine erwachsene Tochter Rita hat das Marfan-Syndrom und musste sich einer geplanten Herz-OP unterziehen. Angeblich alles Routine. Bei der OP in Stuttgart ging aber etwas schief. Ihr Herz hat aufgehört zu schlagen. Als letzte Hoffnung wurde sie per Heli nach Freiburg gebracht, an eine externe Herz-Lungen-Maschine. Dort wurde sie notoperiert. Ihr Herz begann zu schlagen, aber sehr schwach. Ohne diese Maschine ging es nicht. Sie lag 2 Monate im Koma. Die Ärzte machten wenig Hoffnung. Es folgte Nierenversagen, Dialyse, weitere OP, Lungenentzündung, Krankenhauskeim, neurologische Schäden. Jemand von unserer Familie war immer bei ihr. Sie war keinen Tag allein, ich habe viel gebetet. Dann die Wende im März. Sie schlug die Augen auf, es folgte Erlernen der Bewegung, Sprache und so weiter. Im Juni wurde sie dann endlich entlassen und ist heute ein Jahr nach der Entlassung sogar glückliche Mutter. Dafür bin ich dankbar.
Danke, Jesus.
Danke, Jesus. Er hat's geheilt.
Jesus hat das geheilt. Danke, Andreas, für das Zeugnis. Wir erleben viele solche Geschichten. Wir erleben nicht alle solche Geschichten, aber wir erleben viele solche Geschichten. Und was macht man jetzt damit? Wir können es nicht verstehen, habe ich ja schon gesagt. Wir können es nicht begreifen. Und wir sollten es gar nicht versuchen. Ich schlage vor, wir schauen auf das, was Gott tut, und gleichzeitig machen wir eins. Und dazu möchte ich heute jeden aufrufen. Ich möchte, dass wir heute unser Vertrauen investieren. Mein Wunsch wäre es, wenn Jesus euch gleich anguckt, dass er den Glauben in euren Augen sieht. Und in meinen. Deswegen würde ich gerne haben, dass wir miteinander beten. Vielleicht können wir dazu aufstehen. Und jetzt denk mal darüber nach, wie du hergekommen bist, denk mal darüber nach, über die ganzen Belastungen, die du natürlich alle kennst jetzt, alle weißt, die Dinge, die wirklich aussichtslos in deinem Leben erscheinen. Hast du? Okay. Und jetzt vielleicht kann ich dich einladen, mit mir zu beten. Herr Jesus Christus, ich komme genau damit zu dir. Und ich entscheide mich, bei dir Vertrauen zu investieren. Mach meine Augen zu diesen gläubigen Augen. Danke, dass du so gerne hilfst. Danke, dass du meine Rettung bist. Amen.
Danke. Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zu zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06232 26996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist.